Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Ulrich Kuhn. Er ist der Intendant des Deutschen Theaters Berlin und der Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Herr Kuhn, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo.
Wir haben es gerade schon einmal in den Nachrichten gehört, das Tempolimit 130 Stundenkilometer, das ist Thema heute im Bundesrat. Wir beide wollen in der kommenden Stunde so ein bisschen den Tag sortieren. Würden Sie im Bundesrat dafür stimmen, Tempolimit 130?
Ich glaube, ich würde dafür stimmen, obwohl ich für so wenig Regulierung und so wenig Verbote wie möglich bin. Denke ich, in der Situation, wenn man den Gesamtverkehr anschaut, wenn man das Ausland anschaut, wenn man das Thema Klima anschaut, gibt es gute Gründe. Und 130 ist eigentlich auch eine schöne Geschwindigkeit. Wer schneller fährt, kommt in der Regel, das wissen wir ja auch, nicht schneller ans Ziel. Insofern halte ich das für eine gute Überlegung.
Das werden wir in der kommenden Stunde noch ein bisschen ausweiten, diese Überlegung. Der französische Regisseur Roman Polanski, der ist seit Jahren umstritten wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Und wegen ihm ist gestern Abend der Vorstand der César-Akademie zurückgetreten. Der César ist der wichtigste französische Filmpreis. Und der Grund ist, dass Polanski mit seinem Film Intrige 12-mal nominiert ist. Daran gibt es seit Wochen Kritik, auch weil kurz vor dem Filmstart im vergangenen November sich ein früheres Model gemeldet hat und Polanski vorgeworfen hat, dass auch sie vergewaltigt worden ist von ihm. Sie sagt, das sei im Jahr 1975 gewesen. Polanski bestreitet das. Die Frage aber natürlich, die sich hier stellt im Zuge dieses Rücktritts der Akademie: Wenn Sie einen Film sehen und Sie sehen da den Namen Polanski drauf, was denken Sie, wenn Sie ins Kino gehen wollen?
Ja, komplizierte Situation. Ich denke im Grunde dann doch an den Film, an das Kunstwerk. Polanski hat ja viele bedeutende Filme gedreht, aber das schwingt natürlich mit. Das merken wir im Theater ja auch. Man kann das nicht so abtrennen, Person und Kunstwerk. Gleichzeitig kann man es aber noch nicht völlig verschmelzen. Also man kann nicht sagen, egal was da behauptet oder auch wirklich vorgefallen ist, jetzt gibt es eine Art Berufsverbot für denjenigen Regisseur, Regisseurin und so weiter. Ich denke, wenn es um Preise geht, kommt ja noch mal was anderes rein. Ein Verbot der Filme finde ich äußerst problematisch. Vor allem, es gibt ja eine öffentliche Gerichtsbarkeit des Staates. Da kann man sagen, ja, da hat er sich dem entzogen, indem er einfach woanders hinzieht oder da nicht mehr zurückgeht. Trotzdem würde ich sagen, die Frage, wann geht so der Verband, also wann die Gruppe, die um jemanden herum arbeitet, ob der jetzt noch strenger ist als die öffentliche Gerichtsbarkeit, wo oft Dinge ja auch verjährt sind. Und es gibt gute Gründe, warum es Verjährungen gibt. Da kann man dann wieder diskutieren. Trotzdem, man darf nicht alles über Bord werfen. Man muss auch die Überprüfung von Vorwürfen nochmal überlegen. Was heißt es? Es meldet sich jemand zu Wort. Im Zweifel ist das passiert, möglicherweise aber auch nicht. Also ich bin schon für eine sehr genaue Betrachtung der Gegebenheiten. Und wenn es um Preise geht, ist es möglicherweise so, dass ein Preis ja doch einen Menschen nicht nur trifft für dieses Kunstwerk, sondern auch seine Persönlichkeit stärker mitbedenkt? Das wäre so mein momentaner Stand, dass ich sage, da muss man schon genau drüber nachdenken, ihn nicht mehr Filme machen zu lassen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, man muss die Filme verbieten. Das finde ich sehr problematisch, weil, ja, sagen wir, der Übergriff auf der einen Seite wird beantwortet durch eine sehr radikale Reaktion. Dass nun die Akademie-Mitglieder zurücktreten, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man das sehr tiefgreifend und intensiv diskutieren muss.
Viele der Kritiker von Polanski sagen, wer da noch eine Karte kauft, der legitimiert Verbrechen.
Ja, und das finde ich einfach, das finde ich nun richtig falsch. Weil da muss man sagen, das haben andere auch schon erwähnt, dann darf man kein Bild mehr von Caravaggio angucken. Es gibt wahnsinnig problematische Filme, Bilder und so weiter. Natürlich sind Menschen, die selber abgründig sind, sagen wir mal, oder die Abgründe kennen und die auch in ihrem Verhalten das zum Ausdruck bringen, manchmal diejenigen, die das besonders sensibel umsetzen können. Also das gilt auch für Romane und so weiter. Ich würde nicht sagen, dass jeder, der egal welches Vergehen begangen hat, gleichzeitig praktisch dadurch abgestraft wird, undifferenziert abgestraft wird, indem seine Arbeit grundsätzlich verhindert wird.
Jetzt kann man es sich bei Caravaggio, dem Maler, natürlich leichter machen, der ist schon lange tot.
Trotzdem, im Prinzip ist es ja dieselbe Situation. Und bei Romanautoren ist es ja auch so, es gibt die grauseligsten Geschichten über Hemingway und so weiter, diese Alkoholexzesse, die natürlich auch zu anderen Exzessen geführt haben. Ich finde es nicht so einfach. Ich würde sagen, man muss schon sehr genau nochmal gucken, was ist wirklich passiert. Dann muss man sagen, wo ist der Mensch als Mensch tangiert, wo wird er geehrt? Da kann man sich kritisch verhalten. Und die Kunst, da glaube ich nicht, dass das jetzt praktisch ein Pro-Übergriffs-Polanski-Statement ist, wenn ich in den Film gehe. Ich war noch nicht drin, aber ich habe es vor. Er scheint sehr interessant zu sein und erzählt ja auch eine interessante Geschichte, wie Vorurteile wirksam werden und so weiter. Also da bin ich anderer Meinung.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, es geht eben um einen französischen Soldaten, der dann in die Verbannung geschickt wird, weil er jüdisch ist. Und das ist dann ein Gerichtsprozess, der offensichtlich nicht funktioniert. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, Polanski hat dabei auch ein Stück weit an sich selbst gedacht. Das können wir jetzt nicht wissen. Aber es ist ja schon so, heute ist auch der Tag, an dem in New York die Schlussplädoyers im Prozess gegen Harvey Weinstein gehalten werden. Den Filmproduzenten, der mit seinen Verfehlungen maßgeblich die MeToo-Bewegung mit losgetreten hat. Aber im Zweifel ist es doch so, dass schon der Eindruck bleibt, in der Kunst wird dann doch im Zweifel weggeschaut.
Das wäre falsch. Oder das wäre ein problematischer Eindruck. Ich habe im Bühnenverein extrem dafür gekämpft, dass wir diesen Verhaltenskodex haben. Ich finde, wir alle, die wir Verantwortung tragen, müssen dazu beitragen, dass es keine Übergriffe geben kann und darf in unseren Bereichen, obwohl die Kunst natürlich auch ein Thema Probenprozesse und so weiter auch ein komplexes und schwieriges Feld ist. Aber wir haben eine klare Aufgabe, das zu verhindern, dass Übergriffe egal welcher Art nicht passieren dürfen, wo wir es beeinflussen können. Ich bin trotzdem für eine sehr differenzierte Betrachtung, gibt ja viele Fälle auch unter Opernsängern und so weiter im Moment, dass man in jedem Einzelfall dann sehr genau betrachtet, Harvey Weinstein ist was ganz anderes nochmal, also nicht prinzipiell, aber als Einzelfall, als Polanski. Polanski ist wieder was anderes als bestimmte Regisseure, die auf dem Set rumschreien. Auch das ist nicht gut. Aber es gibt sehr viele Abstufungen, es gibt große Abstände und so weiter. Und ich bin im Einzelfall immer für eine sorgfältige Beurteilung des Einzelfalls und der genauen Überlegung, wo man die Kunst von dem einzelnen Menschen, wie soll man sagen, abtrennen kann und wo er als Persönlichkeit im Fokus steht. Und noch wichtiger ist, dass wir ein Klima schaffen, wo sowas nicht mehr möglich ist oder dass wir das sehr, sehr erschweren. Und ich glaube, da gibt es viele Bewegungen. Es gibt auch Anlaufstellen inzwischen, die wir geschaffen haben im Theaterbereich, die unabhängig von den Theatern sind, wo also mehr Vertrauen ist, dass man sich da auch hinwendet. Es gibt viele Instrumente, es gibt Weiterbildungsmöglichkeiten. Das finde ich auch wichtig, dass man das lernt. Wo beginnt eigentlich so ein Übergriff? Viele sind ja so pseudo-harmlos und sagen, ja, ein Blick, das kann ja noch kein Problem sein, oder so ein Vorbeistreifen oder ein Wort oder eine Floskel. Alles Mögliche kann ein Problem sein. Also wir müssen im grundsätzlichen Lernen des sensiblen Miteinander umgehens, das auch müssen wir besser machen. So ist es.
Die Münchner Sicherheitskonferenz, die heute um 14 Uhr beginnt, gilt als das wichtigste Forum für internationale Sicherheitspolitik. Und vor dieser Konferenz hat Deutschlands UN-Botschafter der Zeitung Rheinische Post gesagt, wir sollten, wenn wir Sicherheitsthemen diskutieren, auch den Klimawandel mitdiskutieren. Ist Klimawandel für Sie ein Thema der Sicherheit?
Also mir leuchtet auf jeden Fall von Herrn Heusken diese Äußerung sehr ein. Man muss ja sagen, bei dieser ganzen globalen Entwicklung, wie alles mit allem zusammenhängt, die Migrationsfragen, die sind natürlich beeinflusst dadurch, ob plötzlich eine Zone trockener wird, ob es da nicht mehr regnet, ob das Land unfruchtbar wird, ob der Meeresspiegel steigt. Also das heißt, die ganzen Klimafragen beeinflussen ganze Landstriche, ganze Länder, Erdteile. Und die wiederum haben was zu tun mit dem Glück derer, die da wohnen, oder der Zufriedenheit. Und die Migration wiederum beeinflusst die Weltbalance doch sehr. Insofern Auf Anhieb wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber wie er das begründet hat, das finde ich außerordentlich plausibel und man merkt, Sicherheitspolitik oder überhaupt die Verknüpfungen in der Welt werden immer komplexer und wahrscheinlich auch immer schwerer gut zu handeln.
Unser Kollege Klaus Remme, der ist für uns in München auf der Sicherheitskonferenz. Herr Remme, jetzt haben wir gerade schon in einigen Details besprochen, warum denn Klimapolitik auch in München ein Thema sein sollte. Ist es das auch?
Ja, das ist absolut so. Also es ist vielleicht nicht ganz so stark, wie Sie werden sich erinnern, vor wenigen Wochen in Davos, als wir das Gefühl hatten, dass der Klimaschutz sich praktisch durch jede Rede zog und jeder Diskussionsbeitrag gefärbt war von dieser Gefahr, die uns hier allen auf diesem Planeten droht. Ich habe vor wenigen Tagen Wolfgang Ischinger, den Konferenzleiter, gefragt, ob wir ein ähnliches Szenario in München erwarten dürfen. Und er sagte wörtlich, nein, ich glaube, es wäre ein Granatenfehler, wenn ich jetzt so tun würde, als sei der Klimaschutz unser einziges Problem. Es ist ein wichtiges Thema, ja. Und es wird hier in unterschiedlichsten Facetten ausgedrückt. Unseren Gast wird es wahrscheinlich freuen, dass gestern Abend das Ganze kulturell so zum Ausdruck kam, dass es ein Konzert gab des Kammerorchesters des Prinzregententheaters mit dem Titel Klimasicherheit, Akkord in Dur oder Moll. Ich war leider nicht dabei, deswegen kann ich nicht sagen, wie das Konzert war. Aber ich will nur sagen, es gibt ganz unterschiedliche Facetten. Im Hauptprogramm wird das Ganze sichtbar durch die Greenpeace-Chefin am Samstag. Wenn Jennifer Morgan spricht, gefolgt von einer Diskussion, wird sicher interessant mit dem amerikanischen Senator, unter anderem Lindsey Graham. Aber es gibt andere Veranstaltungen, wie die gestern schon im Vorprogramm Apocalypse Now, eine Diskussion mit Ban Ki-moon und John Kerry, dem ehemaligen amerikanischen Außenminister.
Herr Kuhn, ist das in Ihrem Sinne? Reicht das?
Das reicht absolut, wobei der Hinweis auch richtig ist, also finde ich zumindest Davos, in jeder Rede kommt es vor, man muss schon sehr genau gucken, wo wird modisch auf was reagiert, wo wird verbal auf was reagiert, plötzlich wichtig, wichtig, was heißt das dann? Insofern ist es schon wichtig, dass die richtigen Leute das nochmal ansprechen, also Greenpeace-Chefin ist natürlich genau die richtige und dass man dann auch immer fragt, ja, welche Konsequenzen hat das, welche Schritte sind erforderlich und so auf jeden neuesten Meinungszug aufzuspringen und den dann alles ausfüllen zu lassen und andere Fragen zurücktreten zu lassen. Es gibt ja viele sicherheitspolitische Fragen, die ganzen Kriege und Kriegsschauplätze. Also das leuchtet mir ein und ich würde sagen, ist schon richtig, wenn man nicht nur pro forma oder für ein halbes Jahr das plötzlich wichtig nimmt und dann verschwindet es wieder.
Herr Remme, glauben Sie, dass zum Beispiel die Vertreter von Greenpeace dann auch ernst genommen werden in München? Oder dass man sich dann vielleicht dann doch eher damit schmückt?
Nein, das ist schon länger so. Sonst würden die, glaube ich, auch nicht kommen, wenn sie diese Gefahr allzu stark wittern würden. Die wissen natürlich auch, dass der Kern dieser Konferenz mal ein transatlantisches Familientreffen war mit prominenter Unterstützung der Rüstungslobby. Das ist aber schon wirklich lange nicht mehr so. Wolfgang Ischinger hat sich hier in den letzten 8 Jahren wenigstens bemüht, Leute von den Nichtregierungsorganisationen mit dazuzuholen, das Programm zu erweitern, um Themen, die wir natürlich auch immer durch die Sicherheitsbrille sehen können. Das sieht man diesmal durch Themen wie Ernährungssicherheit, der Direktor des World Food Programme ist hier, durch Gesundheitssicherheit, der Direktor der WHO ist hier. Natürlich spielt das Thema Corona eine Rolle. Hier ist auf jedem Stuhl, ich sehe es gerade vor mir, ein kleines Fläschchen mit blauer Flüssigkeit, Desinfektion. So that things don't get out of hand. Ein Wortspiel, das im Deutschen nicht ganz so gut funktioniert, aber eine Handdesinfektion, die sicherstellen soll, dass die Dinge hier nicht aus dem Ruder laufen. Ich will nur sagen, das sind ganz viele Facetten inzwischen. Ich schaue auf ein Programm, 2,5 Tage, 246 Seiten ist der Katalog dick. Das ist, glaube ich, keine reine Propagandaveranstaltung, sondern er versucht hier unterschiedliche Seiten, Greenpeace im Hauptprogramm, Demonstranten sind dann ja auch noch zu nennen, Fridays for Future, außerhalb des Sicherheitsbereichs. Das Ganze ist wirklich ein Marktplatz der Meinungen.
Herr Kuhn, als wir heute Morgen schon mal telefoniert haben, da wollten wir mit Ihnen eigentlich über die Suche nach einem neuen CDU-Chef sprechen. Und da ist Ihnen aber was ganz anderes eingefallen, nämlich das Stichwort Führungsverantwortung. Und wir hatten ja in dieser Woche eine ganze Menge Rücktritte oder angekündigte Rücktritte. Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, Reinhard Marx von der Bischofskonferenz und natürlich Jürgen Klinsmann, Hertha BSC-Trainer, der war ganze 76 Tage nur im Amt. Wo sehen Sie da Gemeinsamkeiten?
Ja, so unterschiedlich die Situationen sind, stellt sich natürlich, wenn man da drauf schaut, schon die Frage, was heißt Führung heute und wie schwierig ist das? Wie geduldig muss man sein? Wie sehr muss man durchhalten oder nicht? Mich hat schon, dass Kardinal Marx den Vorsitz der Bischofskonferenz abgibt mit 66 Jahren. Das ist für diese ganzen kirchlichen Würdenträger ja ein junger Mann. Er ist ein Reformer. Er hat der Bischofskonferenz und dem Katholizismus sehr gut getan. Da habe ich schon einen Schreck gekriegt. Dann kann man sagen, ja, da muss jetzt auch eine Verjüngung ran. Das wäre der positive Aspekt. Aber ich finde, das war auch ein sehr energischer Kämpfer, der einen gewissen Einfluss wenigstens in Rom hatte. Und was Klinsmann treibt, ich bin da, ich mache einen Budenzauber und bin wieder weg. Das ist dann die Verschärfung des Flüchtenden. Und all diese Fragen, Kramp-Karrenbauer, da würde ich sagen, war die Kritik so heftig und so anhaltend, dass man das gut verstehen kann. Und sie scheint ja eine gute Verteidigungsministerin zu sein. Und vielleicht ist das dann auch richtig, auf dem Sektor ihre Energien gut anzubringen. Angela Merkel wird dauernd gefragt, warum sie eigentlich die Zeit, für die sie gewählt ist, aushalten will. Würde ich sagen, wo kommt die Frage her? Menschen werden gewählt für eine bestimmte Aufgabe und da haben sie auch, wenn sie nicht völlig versagen, mit Geduld darauf zu reagieren. Und in dieser Welt, wo Führung sowieso zu Recht sehr kritisch gesehen wird und sehr kritisch befragt wird, sind diese Führungsfragen, glaube ich, zu betrachten.
Gerade wenn es um Führung geht, wird ja jetzt viel über die Führungsfigur Friedrich Merz gesprochen. Es gibt auch heute die Meldung, dass sich Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt schon in 10 Tagen äußern will, wie denn nun die Suche nach ihrem Nachfolger oder vielleicht auch einer Nachfolgerin laufen soll. Friedrich Merz wird hoch gehandelt. Einer Umfrage zufolge ist er auch der Favorit. Aber es ist auch jemand, der im Endeffekt seit 20 Jahren keine große politische Verantwortung mehr trägt. Kann das eine Führungsfigur sein?
Naja, erstens mal merkt man, sobald was in der Öffentlichkeit ist, hat man keine Zeit mehr. Das ist irgendwie auch verheerend. Eigentlich muss man alles in Geduld vorher vorbereiten. Das geht wieder mit Transparenz nicht einher. Man merkt, da kommt alles ins Rutschen. Die CDU ist nervös und dreht durch. Merz ist schon wieder der Schnellste. Das stört mich. Eigentlich war verabredet, glaube ich, dass dass man Gespräche führt und dann guckt, wie bewirbt sich wer. Er ist ein starker Ego-Shooter. Die CDU sucht, und das finde ich eher ein Problem, nach einer starken Figur. Er ist in der Tat ein Vertreter des konservativen Flügels der CDU. Ob das so sinnvoll ist und ob nicht die Qualität der CDU über viele Jahre hin eher darin bestand, so eine Geöffnetheit zu haben, also eine große liberale Tradition auch oder eine auch gesellschaftsverantwortliche Tradition, die Angela Merkel sehr nach vorne geschoben hat. Da kann man sehr drüber zweifeln. Also ich persönlich finde beide anderen Lösungen besser. Auch
das
übrigens für diese Partei.
Armin Laschet Spahn,
die beiden, der ja im Grunde so etwas NRW anschließen würde, ja, an das, was im Moment wie die CDU unterwegs ist. Ich glaube, diese Selbstversicherung am rechten Rand, um quasi der AfD Leute abzujagen, ist ein Irrtum.
Da muss man jetzt natürlich auch fragen, Sie sind ja jetzt zum Beispiel als Intendant des Deutschen Theaters auch in einer Führungsposition. Wie halten Sie es denn?
Ja, also ich mache es ja schon 11 Jahre und ich werde es noch 2,5 Jahre machen. Und
also kein Rücktritt.
Ich mache es sehr gern, ja, und habe auch schwierige Situationen und schöne Situationen. Ganz grundsätzlich glaube ich, man muss natürlich schon immer wissen, warum man, für wen man arbeitet. Also ich betrachte auch meine Position eher als eine, das hört sich jetzt auch wieder blöd an, eine dienende Funktion oder eine Funktion, die eine Verantwortung trägt fürs Ensemble, für die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und so weiter. Und mir macht es natürlich auch noch Spaß dazu. Und insofern sind Rücktrittsgedanken aktuell kein Problem, sondern im Gegenteil. Das ist auch eine große Freude, vor allem wenn man auch Verantwortung teilt und nicht alles an sich reißt.
Herr Kuhn, Sie haben zu Beginn unserer Stunde schon einmal gesagt, dass Sie generell für ein Tempolimit 130 sind, wie es heute auch im Bundesrat diskutiert werden wird und höchstwahrscheinlich abgelehnt werden wird. Sie sind aber generell auch gegen Verbote, haben Sie gesagt. Wie führen Sie die beiden Positionen zusammen?
Ja, eigentlich sind sie nicht zusammenzuführen, da haben Sie schon recht. Ich spüre halt, dass der Mensch, der reglementiert wird, eigentlich weniger funktioniert als der, der was selber einsieht. Also ich bin gegen dieses diktatorische Erziehen. Und wer umstellt ist von einem Schilderwald und von Verboten, da merkt man in Berlin beispielsweise, ist es im Verkehr ja eher so, dass das Einhalten von Richtlinien, von der Ordnung eher als eine Schwäche gilt, als eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem, so als Verkehrsteilnehmer, der ich ja auch bin, mit Rad und mit Auto und öffentliche Verkehrsmittel, spüre ich, dass so ein Teil dieses chaotischen Verhaltens der Berlinerinnen und Berliner mir auch nicht ganz unsympathisch ist, weil wenn es sich verbindet mit einer Aufmerksamkeit füreinander. Und da merkt man natürlich, dass das leicht dahingesagt ist und in der Praxis schwer einhaltbar. Viele Unfälle haben, glaube ich, auch mit dieser, ja, bei Rot über die Ampel gehen, bei Rot schon mal losfahren und so weiter oder bei Dunkelgelb auch noch drüber rauschen, haben damit zu tun. Und trotzdem dieses Italienische an Berlin, ne, dass jeder halt ein bisschen gucken muss, jetzt will da der rein, jetzt lasse ich den auch rein und so weiter. Ja, dieses hochtrabende Wort Achtsamkeit ist im Verkehr auch nicht ganz unwichtig. Und meine Beobachtung ist nicht die des Krieges auf den Straßen.
Interessant, das würde ich komplett anders sehen. Ich habe das Gefühl, also das Wort, man könnte ja vielleicht sagen Kampf auf den Straßen, also man ist ja auch schnell beim Krieg. Krieg ist etwas völlig anderes, aber der Kampf auf den Straßen, ob er nun von Autofahrern geführt wird oder von Menschen auf dem Fahrrad, das ist ja noch nicht nur eine Frage hier in Berlin. Das ist ja generell ein Diskussionsthema in vielen Städten. Ich würde behaupten, die Kämpfe sind härter geworden.
Ich glaube, die Kämpfe insgesamt sind härter geworden oder das Auseinanderdriften der Gesellschaft und so weiter. Nun haben Sie wahrscheinlich statistisch recht und so weiter. Ich bin ja da so eine Art Einzelperson, die ihre Erfahrungen macht, da in der Schönhauser Allee, aber eigentlich an den Brennpunkten, über die immer geschrieben also wird, auch als Radfahrer. Und ich finde auch Autofahrer, hier wird wenig gehupt in Berlin. Es gibt wenig Rechthaberei, man lässt die Leute rein, aber
vielleicht in der gleichen Stadt, Herr Kuhr.
Ja, es ist irgendwie kurios. Ich lese es ja auch immer. Heute ist ein Riesenartikel in der Süddeutschen, also der Krieg auf den Straßen und so ein Bote berichtet da über sein Leben auf dem Fahrrad. Vielleicht fahre ich so langsam oder bin so tiefenentspannt. Ich weiß es nicht, an was es liegt. Und wie gesagt, ich fahre auch Rad. Also insofern könnte es auch sein, dass ich da auch tangiert bin. Vielleicht ist es auch interessant, dass man so unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Mein Eindruck, ich war 9 Jahre in Hamburg, dieses Bestehen auf, ich habe Recht, ich habe Vorfahrt, ich muss da rein oder ich lasse nicht rein, fand ich dort stärker. Und hier ist alles lässiger. Allerdings auch, wie Sie sagen, die Bereitschaft, Ordnung nicht einzuhalten, ist auch sehr hoch. Und manchmal macht mich das auch nervös, weil ich Angst habe, ich überfahre jemanden, weil er einfach losrennt, auch ein Fußgänger, und darüber läuft und denkt, der wird mich schon sehen. Naja, das ist so eine Individualerfahrung. Wahrscheinlich muss man es mit etwas mehr Distanz betrachten. Dann haben Sie wahrscheinlich mehr Recht als ich.
Was natürlich keine Individualbetrachtung ist, ist die Frage nach Unfällen auf Autobahnen und nach einer Frage von einem Tempolimit, das Unfälle verhindern kann. Und da sagen eigentlich alle Studien, mit einem Tempolimit würden wir weniger Verkehrstote haben.
So ist es. Und deswegen, ich bin ja auch ein Gegner dieses kraftmeiernden Schnellfahrens, wo das Individuum sagt, meine Freiheit spüre ich erst ab 180, das ist ja der Oberquatsch. Freiheit kann man, da gibt es genügend Räume, wo man seine Freiheit spürt und ausleben kann und übrigens auch verantwortlich mal umsetzen kann. Und dieses Argument, freie Bürger, ne, auf freien Straßen und so weiter, das finde ich nicht griffig. Da finde ich das andere Argument, zu sagen, wir können die Verkehrsunfälle reduzieren. 130 ist sowieso eine Art mittlere Geschwindigkeit. Man kommt mit mehr Geschwindigkeit auch nicht schneller an. Das haben Untersuchungen auch ergeben. Man ist dann 3 Minuten schneller im Endeffekt dafür, dass man vorher gerast ist und sich und die anderen gefährdet hat. Also das sind wirklich gute Argumente dafür. Deswegen habe ich ja da auch meine verbotsfeindliche Einstellung modifiziert.
Heute ist Valentinstag, das ist nun wirklich überall zu sehen. Das ist ein Brauch, der geht Jahrhunderte zurück, der ist dann irgendwann neu entdeckt worden, weil man damit sehr viel Geld verdienen kann. Uns hat heute Morgen interessiert, dass zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung in ihrem Magazin ein ganzes Heft damit füllt. Das ist überall und überall zu lesen. Wir haben heute schon Berichte im Radio gehört über den Valentinstag in China zum Beispiel. Was machen Sie aus diesem Valentinstag für sich?
Ich glaube, ich mache nichts für mich. Ich verstehe auch, warum Sie das so skeptisch anmoderieren, weil natürlich, es ist ein Geschäftsmodell. Andererseits muss man sagen, dass das so funktioniert, verweist darauf, dass wir wenig Rituale haben, auf die wir uns so verständigen, auf einer anderen, nämlich auf der nicht wirtschaftlichen Ebene. Das ist eher schade. Und der dritte Punkt, der mir dazu einfällt, ist halt, warum funktioniert es so gut? Ich glaube doch, dass in dieser Welt, die sehr auf Kritik und Distanz und jetzt natürlich auch übrigens in der MeToo-Debatte schwingt ja auch immer mit, was darf ich noch oder wie kann man sich äußern und welche Berührung ist schon ein Problem und so. Also die Sehnsucht, gemocht zu werden oder jemand anderen zu mögen, ist schon groß. Und das zum Ausdruck zu bringen, da kann ja jeder mal überlegen, wann hat er zum letzten Mal jemand, den er mag, das gesagt? Weil das gibt es ja immer so als Einwand. Ich brauche da keinen Tag dafür. Ich brauche keinen Muttertag. Ich brauche keinen Frauentag. Ich brauche keinen Valentinstag. Und da muss man sagen, ja, wann haben Sie denn Ihrer Mutter jenseits dieses Tages gesagt, wie toll sie ist oder irgendwie Blumen gebracht, wie auch immer. Ich finde, die Gesten sind total wichtig und die Menschen sind sehr angewiesen auf Gesten der Zugewandtheit. Gerade, ja, man braucht die Anerkennung. Wir haben gerade die Räuber als Stück mit Jugendlichen. Und was da an Themen ist, wie die Eltern einem schätzen oder warum sie einem nicht schätzen, wie sie es einem mitteilen, das war hochinteressant.
Was glauben Sie, wie viele Tonnen Rosen hat die Lufthansa letztes Jahr für den Valentinstag nach Europa geflogen?
Nach Europa? Ja, würde ich mal sagen, 150?
900 Tonnen 900. Sind es gewesen. Nur an Rosen, sind nur für den Valentinstag.
Das Lebensbedürfnis ist endlos.
Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters und der Präsident des Deutschen Bühnenvereins.
Danke Ihnen.